Leute. Hallo Kamera. Ja, das ist immer sowas. Immer wenn ich hier sitze, muss ich mir das auch erstmal klar machen, so, dass ich jetzt zu ganz vielen Menschen spreche. Das ist irgendwie für mich auch immer noch verblüffend. Also rein vom Arbeitsablauf her. Weißt du, wir sitzen hier bei Nuviso entspannt und plaudern miteinander. Und jetzt ist wieder dieser Moment da. Die Kamera ist an, Kamera läuft. Jedes Mal faszinierend. Und das ist auch, es ist nicht so sehr, dass einen das Druck macht, mich mir denkt, wow, da sind jetzt tausende von Menschen. Das ist eher, es motiviert einen. Weil nicht bullshitten, weißt du? Ich meine, Leute leihen einem das Ohr, dann ist es eine Frage von Respekt. Und deswegen gehen wir jetzt gleich direkt in die Sendung rein, weil ich habe euch heute viel zu erzählen. Es geht ums Thema Fortschritt, technologische Entwicklungen. Und wir haben dieses Thema schon öfters am Rande mal gestreift. Und meine These ist, oder meines Erachtens, ist es nicht so, dass sich Fortschritt frei entfaltet. Das ist einfach, es gibt einen natürlichen Fortschritt, das kann jeder einzelne Mensch in seinem Leben sehen und das gibt es auch für uns als Menschheit. Aber das Thema ist schon öfter hier berührt, dass es mir nicht erscheint, dass wir uns frei entfalten, sondern dass Fortschritt auch geleitet wird. Und wir haben da in den letzten oder in einigen Sendungen das auch schon angesprochen und da gibt es verschiedene Gruppen, die das machen und aus welchen Interessen und so weiter. Heute möchte ich mal so eine Art Überblick geben zu diesem Thema, so zu diesem Thema Fortschritt. Und ich fange da einfach mal bei mir selber an. Ne? Ich bin in Jahren 1970. Das heißt, ich bin geboren genau in dem Höhepunkt eigentlich von diesen Apollo-Missionen, Weltraumfahrt, Mondlandung und so weiter. Und ich komme also aus einer Zeit, die sehr technik- und auch fortschrittgläubig war. So bin ich aufgewachsen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, diese Konditionierung, in welcher Zeit du aufwächst. Ich erwähne es immer wieder so, auch wenn wir über Leute sprechen, die in anderen Zeiten gelebt haben, dass wir da vorsichtig sein müssen mit unseren moralischen Maßstäben, denn jeder ist ein Kind seiner Zeit. Und das ist für uns eine wichtige Aufgabe, das zu unterscheiden. So, was ist wirklich nur Zeitgeist? Was sind so Konditionierungen, die dir anerzogen werden, in die du reinwächst? Und das ist gar nicht unbedingt nur dein Elternhaus. Und klar, Elternhaus ist wichtig, Schule ist wichtig, aber vor allem ist es auch die Popkultur. Du wächst in einem Zeitgeist auf. Ja? Und das ist eine Aufgabe von uns Menschen, so zu erkennen, irgendwann auch zu scheiden, was ist wirklich originär in dir und was ist so Zeitgeist, der dich einfach mitreißt, der aber letzten Endes, wie es die großen Dichter schon geschrieben haben, wechselt wie die Moden. Ja? Das ist nicht das, was Substanz hat, ja? Sondern wir sind alle dort konditioniert. Und ich bin ein Kind der 70er, 80er Jahre, so vom Zeitgeist her. Und ich kokettiere manchmal damit, dass eines der Fundamente meiner Bildung ja die Comics sind. Und das ist tatsächlich wahr. Also es ist nicht nur kokettiert, sondern damit will ich zum Ausdruck bringen, dass eben es die Popkultur ist, die uns ganz stark auch beeinflusst und uns die Welt wahrnehmen lässt auf eine gewisse Art und Weise. Und als ich Kind war, wie gesagt, Jahrgang 70, das heißt in den 70er und 80er Jahren habe ich so meine Kindheit und Jugendzeit verbracht. Und wenn wir damals in der Schule, also auch in der Schule war das so, wenn wir da Aufsätze geschrieben haben, ja, für die Jünger muss ich sagen, wir haben damals noch Aufsätze geschrieben, also so richtig zwei, drei Seiten Aufsatz, hast du dann zu Hause das formulieren müssen oder auch in der Schule selbst. Und da gab es dann öfters mal auch so ein Thema, als Kind wurdest du gefragt, schreib doch mal, wie stellst du dir die Welt in der Zukunft vor? Die Welt im Jahr 2000. 2000, das war so aus der Sicht der 70er, 80er Jahre, war das so eine magische Schwelle. 2000, das war das Synonym für alles, was Zukunft ist. Und es ist so faszinierend. Jetzt haben wir 2019 und man blickt zurück und 2000, das ist schon ganz schön alt eigentlich fast. Ja. Also das ist fast 20 Jahre her. Aber jetzt aus der Sicht der 70er, 80er Jahre, wenn du dort aufs Jahr 2000 geschaut hast, dann hatten wir alle die Vorstellung, im Jahr 2000, da lebt der Mensch in einer hochtechnisierten Welt. Da müssen wir nicht mehr arbeiten, Mutti muss nicht mehr den Abwasch machen oder sowas. Machen alles Roboter, machen die Arbeit für uns. Wir müssen nicht mehr mit Autos fahren, Stau und diese ganzen Geschichten. Ölkrise war das 70er ein großes Thema. Dass es alles vorbei ist, sondern da wird es kein Benzin mehr geben und überhaupt Autos, sondern man wird fliegen. Ja? Das war so diese Grundidee, also so eine total optimistische Sicht. Es wird keine Krankheit mehr geben, wir werden für alles eine Pille haben, was alles heilt. Und das ist so der Glauben unserer Generation. Das kommt eben aus diesem Hintergrund der 60er Jahre, wo halt echt die Technik an so einer Art Höhepunkt angekommen zu sein schien. Und aus dieser Generation komme ich. Aber wenn wir jetzt die Welt so anschauen, dann ist es ja doch anders. Ja? Übrigens, diese Glaubenssätze, so, also noch, die gingen noch weit in die 80er rein. sei ich im Nachhinein erstaunlich, dass man noch 1984, hat man, wenn man das Jahr 2000 gedacht hat, wirklich schon gemeint, das ist dann dieses Zukunftsszenario, dass wir da völlig andere Städte haben, auch Architektur, alles sieht anders aus und so. Und an der Stelle möchte ich mal an einen Film erinnern, hier, kennt ihr bestimmt alle, ist auch echt tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, also, wirklich, da steckt so viel drin und wirklich lustig ist er auch, Zurück in die Zukunft. Das ist ein Film von 1984, 85. Und selbst da, da gibt es ja dann noch einen zweiten und noch einen dritten Teil. Der zweite Teil ist dann auch noch aus den 80ern. Und selbst da, in den zweiten Teil, reisen sie in die Zukunft. In eine Zukunft, die für uns jetzt schon wieder Vergangenheit ist. Und wenn du dir da anguckst, wie es diese Zukunft gestaltet, wie es die designt, dann ist dort komplett alles anders. Aber heute schauen wir zurück und dann muss ich sagen, lebe ich in einer Welt, wo ganz viele Dinge sich irgendwie nicht wirklich weiterentwickelt haben. Wir haben in manchen Bereichen extreme technologische Entwicklung und Fortschritte, die auch wirklich unser Leben maßgeblich verändern. Ja? Aber wir haben in anderen Bereichen fast überhaupt keinen Fortschritt. Und das ist doch eigentlich kurios. Ich möchte mal als bestes Beispiel, wo einem das am allermeisten auffällt, ist unsere Infrastruktur, was Verkehr angeht. Ja? Ich meine, heute, wenn ich hier von Chemnitz nach Leipzig war, fahre ich mit der Eisenbahn. Und ich fahre wirklich mit einer Eisenbahn, die ist kein Deut anders, als ich Kind war. Die sieht genau gleich aus. Das ist wahrscheinlich so alt, ich weiß es nicht, aber es ist wirklich, da hat sich gar nichts verbessert. So. Das ist exakt die gleiche Technologie, mit der gleichen Geschwindigkeit, es macht die gleichen Geräusche, es sieht gleich aus, da hat sich nichts verändert. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil man hat eben so früher haben wir alle geglaubt, diese technische Entwicklung geht immer weiter. So. Aber da scheint irgendwie... Da scheint man in einer gewissen Zeit, und ich würde das so sagen, das müsste so 60er, 70er Jahre, auf diesem technologischen Stand sind wir in weiten Bereichen stehen geblieben. Noch deutlicher sichtbarer wird das beim Automobil. Ich meine, als das Auto erfunden wurde und dann die ersten 50 Jahre, das sind natürlich extreme Entwicklungssprünge. Und klar, es ist immer so, wenn eine Technologie neu kommt, am Anfang sind die Entwicklungssprünge extrem. Du kannst das Produkt extrem verbessern. Ich meine, schau dir ein Auto an, die allerersten so um 1900 und vergleich das mal mit dem Auto aus den 20er Jahren. Ja, schon mächtig Unterschied so. Ja, 20er Jahren, da gab es schon so die Silberpfeile, die ihre Autorennen gefahren haben und so weiter. Und diese Entwicklung ging sehr schnell. Aber dann, wenn ich mir das heute anschaue, und heute haben wir diese große Elektroauto-Debatte, aber auch das ist nicht wirklich ein technologischer Fortschritt, weil Elektroautos, die Idee, das gab es auch schon vor 100 Jahren. Wenn ich mir heute so ein Auto anschaue, dann ist es im Grunde nichts anderes, als was wir schon früher hatten. Das ist keinerlei Fortschritt. Ja, das Design hat sich ein bisschen verändert. Aber im Grundsätzlich ist es das Gleiche über meinen Verbrennungsmotor. Wir haben Lenkrad, Getriebe, vier Räder. Es ist dieselbe Technologie. Was sich verändert hat, ist Design. Was sich verändert hat, ist vielleicht die Effizienz der Motoren. Wir brauchen weniger Treibstoff. Da hat sich viel getan. Und natürlich jede Menge Elektronik im Fahrzeug. Aber ganz grundsätzlich, für mich als Mensch, ist das dasselbe. Also wenn ich jetzt das aus so einer Distanz betrachte, dann ist kein wirklich großer qualitativer Unterschied festzustellen, ob ich jetzt ein Spitzenauto aus den 60er Jahren fahre oder ein Spitzenauto von jetzt. Die fahren auch nicht schneller heute, es ist auch nicht leichter. Ja, es gibt so ein paar Erleichterungen, vielleicht Servolenkung und solche Dinge, aber es sind marginale Unterschiede. Im Grunde genommen ist es dasselbe so. Ich finde, noch deutlicher wird es bei dem Beispiel Luftfahrt. Wenn du dir dort anschaust, da haben wir auch keine Weiterentwicklung seit den 60er Jahren. Bei Flugzeugen gilt das genauso. Von der Zeit, wo ein Flugzeug erfunden wurde, bis hin zu den 50er, 60er Jahren, war eine extreme Entwicklung. Fast jedes Jahr oder jedes Jahrzehnt kannst du wirklich die Fortentwicklung sehen. Aber dann ab den 60er Jahren eigentlich nicht mehr. Wenn du heute auf einen Flughafen gehst, egal wo auf der Welt, und du schaust dir einfach die Flugzeuge an, die sehen kein Deut anders aus als die Flugzeuge Ende der 60er. Ja, wenn ich mir irgend so einen alten Film anschaue oder einen Comic aus der Zeit mir angucke, wie die Flugzeuge aussehen, ist das genau das Gleiche. Die kannst du noch nicht mehr unterscheiden. Also jetzt als Kind könnte ich nicht unterscheiden. Optisch, vom Design her, das ist genau das Gleiche. Es ist dieselbe Form, dasselbe Grundprinzip, da die an den Flügeln, an den Tragflächen halt die Düsentriebwerke und so weiter. Was hat sich da verändert? Ähnlich wie im Automobil. Vielleicht ist der Verbrauch ist besser geworden und mehr Elektronik ist drin. Aber im Grunde genommen ist dort keine Fortentwicklung erkennbar. Im Gegenteil, es ist fast sogar ein Rückschritt. In den 60er Jahren, da hat man sowas entwickelt wie die Concorde. Ein Überschallflugzeug, ja, was zwischen Europa und Amerika in 3 Stunden noch was fliegt. Das kannst du heute gar nicht mehr. Also heute, wir sind tatsächlich einen Schritt zurückgegangen. Ne? Und jetzt würde man beim Beispiel Concorde sagen, und das ist auch völlig richtig, ja, das hat sich halt ökonomisch nicht gerechnet. Das ist einfach sauteuer. Du kannst schon 3 Stunden nach Amerika kommen, aber es ist halt sehr teuer wegen dem hohen Spritverbrauch. Aber da sehen wir dann schon, wo, was so die Gründe sind, warum sich Technologie nicht einfach weiterentwickelt, wie man es annehmen sollte. Ja? Dass wir die Flugzeuge auch weiterentwickeln und dass das irgendwie ein bisschen moderner wird und schneller und in allen Bereichen halt verbessert wird. Einer der Gründe, das ist der Petrodollar. Ja, der Petrodollar, das heißt, der Petrodollar wird da in Kürze, es ist ja definiert, dass das Erdöl auf dieser Welt nur in Dollar gehandelt werden darf. Also das versuchen die Amerikaner durchzudrücken und haben dort mehr oder weniger ein Monopol auch installiert, diesen Petrodollar. Das ist also diese direkte Verbindung zwischen Öl und Geld, das ist ein Hebel. Das ist etwas, was die Menschen kontrolliert. Und aus diesem Grund, mit diesem Hebel, wird eben auch Technik aufgehalten. Das kann man gerade, finde ich, bei dem Thema Verkehr kann man das ganz deutlich sehen. Deswegen gibt es keine besseren Flugzeuge, deswegen gibt es auch keine besseren Autos, weil diese Technologie ist ausgereizt. Die Technologie rein mit Verbrennungsmotoren, mit letztens auf Erdöl basierenden Treibstoffen, die ist ausgereizt. Und zwar schon seit länger, als ich auf dieser Welt bin. Die ist seit den 60er Jahren ausgereizt. Das ist kein Witz. Ich meine, guckt euch an, alle Rekorde oder sowas, Geschwindigkeitsrekorde, sind alle aus den 60er, 70ern. Damals konntest du auch schon Autos bauen, die halt so schnell fahren. Mal schneller geht halt nicht, ist ausgereizt. Ja? Damals konntest du schon Flugzeuge bauen, nicht nur die Concorde für Passagiere, sondern gab es auch Prototypen, was das Militär gemacht hat, diese Lockheed-Jets, die dann mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Ist ausgereizt. Seitdem gibt es eigentlich dort keine Weiterentwicklung mehr. Warum? Weil aus meiner Sicht dort der Block von dem Petrodollar ist. Weil das wäre, was ich verändern müsste. In der natürlichen Entwicklung, weißt du, wenn eine etwas ausgereizt ist dann, und du kannst es fast nicht mehr verbessern, dann das ist eigentlich der Zeit, wo dann Raum ist, dass dann so ein neuer Sprung kommt, eine neue Idee kommt. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Ideen gekommen sind, aber sie werden halt nicht, sie werden nicht umgesetzt. Bei den Eisenbahnen kann man das übrigens ganz deutlich sehen, weil da gab es sehr wohl technologische Weiterentwicklungen. Wir erinnern uns an Magnetschwebebahnen oder auch sowas wie Transrapid. Man hat diese Technologie weiterentwickelt, besser gemacht. Und zwar wesentlich besser gemacht, wesentlich schneller gemacht. Aber warum sehen wir das nicht in unserer Welt? Warum haben wir keinen Transrapid, der wirklich die großen Metropolen Europa und vielleicht in ganz Eurasien verbindet miteinander? Warum haben wir sowas nicht? Da kommen wir wieder zu demselben wie mit der Concorde, das ist der Petrodollar. Das ist, man will das gar nicht. Und da gibt es gewisse geostrategische Ideen auch, die wir auch an einer anderen Stelle schon mal gestreift haben, warum sowas nicht passiert. Warum so eine Infrastruktur nicht aufgebaut wird. Also ich finde, bei dem Beispiel kann man schon ganz gut sehen, es ist nicht in allen Bereichen sind wir in einer ständigen Verbesserung und in einem ständigen technologischen Fortschritt, sondern es gibt weite Bereiche, wo es überhaupt keinen Fortschritt gibt. Oder sogar Rückschritt. Das nächste Thema ist, oder das nächste Beispiel ist, verdeutlicht das vielleicht noch mehr. Kommen wir von der Luftfahrt, gehen noch einen Schritt weiter, kommen wir zur Raumfahrt. Passt ja auch, weil wir jetzt ja gerade immer noch das ist jetzt nicht nur ein Tag mit der Mondlandung. Wir sind jetzt in dieser 50 Jahre Apollo-Mission-Zeit, die ja jetzt so 1-2 Jahre anhält. Raumfahrt, das ist ja das allerdeutlichste Beispiel. Ich meine, wenn man sich guckt in den 60er Jahren, da war diese Technologie scheinbar ausgereift. Da hat man Raketen gebaut, wie diese Saturn-Raketen, die sind fast 100 Meter hoch oder so in der Größenordnung. Und hat unglaubliche Dinge vollbracht. Ob die da wirklich echt sind oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, das ist ein anderes Thema, habe ich ja letztens auch mit Robert drüber diskutiert. Wir glauben beide nicht wirklich an diese Mondlandung. Aber jetzt mal so ganz allgemein gesehen, also das kann, wenn du mit irgendjemandem auf der Straße sprichst, das kann ja jeder sehen. Hey, guck mal, da in den 60ern waren wir technologisch so weit, dass wir bis zum Mond fliegen. Etwas, was heute völlig, völlig undenkbar ist, total out of reach. Also heute hat man schon Probleme, überhaupt jemanden hochzubringen zu dieser ISS. NASA hat überhaupt kein Trägersystem mehr. Man muss das letztens mit den Russen machen. Und das ist auch original eine 60er-Jahre-Technologie. Da hat sich nichts getan. Das ist genau das Gleiche. Und wenn ich das so vergleiche mit in meiner Kindheit, diesen Optimismus, den wir hatten, der uns so anerzogen wurde, so, hey, der Mensch ist zum Mond, jetzt ist die Grenze ist aufgerissen. Es wird nur noch wenige Jahre dauern, dann fliegen die ersten Menschen zum Mars. ist bis heute noch völlig undenkbar. Aber heute wird es immer noch gesagt, ja, Mars-Mission haben wir geplant und so weiter. Aber ich höre das jetzt seit 40 Jahren, höre ich das. Und wir sind ganz weit weg von irgendeiner Mars-Mission. So. Und es ist auch die Frage bei dieser ganzen Raumfahrt, ob sowas überhaupt möglich ist. Ja? Also grundsätzlich, da will ich mich aber gar nicht drauf einlassen, sondern also jetzt an dieser Stelle hier, sondern wirklich nur darauf hinweisen, das kann echt jeder eigentlich erkennen, in den 60ern konnte man da solche Dinge vollbringen und wo steht denn heute unsere Raumfahrt? Also das ist absolut bescheiden so. Okay, jetzt gibt es in der letzten Zeit, könnte man sagen, ja, jetzt gibt es ja doch Fortschritte durch die privaten Raumfahrtfirmen von Branson oder Elon Musk auch. Aber auch da, bisher habe ich immer nur viele Ankündigungen gehört. Wirklich Ergebnisse, also dass jetzt da jemand zum Mars geflogen wäre oder sowas, da passiert nichts. Das scheint auch immer noch weit weg zu sein. Und hier bei Elon Musk, ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ich kann es auch nicht belegen, aber ich traue ihm sowieso nicht. Für mich kommt das auch alles sehr ikonenhaft drüber und sehr inszeniert. Und wenn ich wirklich schaue, okay, ist denn jetzt echt mal was Neues passiert, dann kann ich da nicht viel erkennen. Letztes Jahr war doch auch ein großer Hype um Musk, wo er da sein Elektroauto dort, seinen Tesla in den Weltraum geschickt hat. Wo ich mir auch frage, ey, was für eine Art von Wissenschaft ist das? Was, hier, das ist nur PR, das ist nur Werbung, das ist ein Gag, aber es ist keinerlei irgendwie Erkenntnis. Ja toll, jetzt haben wir so einen Tesla im Weltraum rumfahren. Aber es ist doch das Gleiche, was man schon vor 50 Jahren gekonnt hat. Und ich kann mich erinnern, da eben letztes Jahr, wo eine seiner neuen Falcons so getestet wurde, und das Neue ist ja, dass die dann auch wieder landen können. Das ist wäre, und ich sag's bloß im Konjunktiv, ich bin da nicht 100% überzeugt davon. Ne? Ich weiß es nicht, das ist mein Stand jetzt, ob das wirklich alles echt ist oder ob da nicht auch gefaked wird, weiß ich nicht. Aber letztes Jahr, was ich mitbekommen habe, wo diese Raketen gestartet sind, das haben die dann im Internet, konntest du es auch live verfolgen. Ich habe nochmal ganz kurz mal so reingeschaltet, so Livestream, Elon Musk, Raketenstart und so. Und da war dann tatsächlich so eine Halle voller Leute dort irgendwo in Amerika, wo diese Rakete gestartet ist, alles irgendwie so Fans von Elon Musk. Ja? Und als dann die Rakete, das wurde auch wieder so inszeniert und der Countdown läuft, alles Dinge, die schon uralt sind. Ich habe darauf hingewiesen hier mit H.G. Wells und diesen frühen Science-Fiction und Fritz Lang. Ich meine, man hat das schon vor 100 Jahren so inszeniert. Inszeniert, in Szene gesetzt, Countdown und wie das dann läuft. Und als dann die Rakete startet, dann bricht da der Saal in Jubel aus. Und ich denke, das war letztes Jahr. Und ich denke so, ey, was ist los mit euch Leuten? Ich meine, wie jubelt ihr jetzt, wenn eine Rakete startet? Ey, das haben sie in den 60ern auch schon, aber da haben sie ein bisschen größere Raketen gehabt, die noch viel weiter geflogen sind. Also was wird hier eigentlich bejubelt? Welcher Fortschritt ist da erkennbar? Für mich halt keiner. Keiner bis wenig. Und wenn du das auch noch in Relation setzt zu dem Aufwand, der getrieben wurde, wie viel Gelder Weltraumfahrt, also gerade die NASA in Jahrzehnten eigentlich aufgebraucht hat, welche Ressourcen so, dann ist doch das Ergebnis, was wir da bekommen haben, absolut gering. Also was haben wir denn davon bekommen? Jetzt wir als Menschen, so welcher Fortschritt ist denn da? Wie gesagt, als ich Kind war dieses Vertrauen darin so riesig und heute schaue ich als fast 50-Jähriger, schaue ich so zurück und denke mir, das war alles viel Rauch um nichts. Ja, da ist dieser Fortschritt gar nicht da. Okay, es gibt aber andere Bereiche im Leben, wo wir sehr wohl riesengroße Fortschritte sehen. Lass uns mal ein paar von denen anschauen. Das allererste, wenn du jetzt in unsere Welt schaust und guckst, was ist der Unterschied zum Leben in den 70ern, dann würde ich als größten Unterschied wahrnehmen, den ganzen Sektor Unterhaltungselektronik, IT, Internettechnologie. Und das sind im Grunde zwei Bereiche, die sich zwar schon berühren, aber Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Handywesen. Da sehe ich überall Entwicklung. Guck dir unsere Fernseher an. Ja, heute haben wir sowas. Wir haben Flachbildschirme. Da tut sich was. Und Fernsehen wird immer noch verbessert. Obwohl Fernsehen ja auch schon so eine relativ alte Technologie ist. Aber es wird immer noch verbessert. Jetzt haben wir HD-Fernsehen, High-Definition-TV und so weiter. Da tun sich Dinge. Genauso wie im Kino. Da entwickelt sich schon noch was. Auch in der Qualität, möchte man sagen. So. Und generell eine Unterhaltungsindustrie. Aber das allein sollte uns auch schon zu denken geben, oder zumindest mal das interessant, das doch mal wahrzunehmen. Unterhaltungsindustrie, also das, was uns entertaint, was uns unterhält, was uns, wie soll ich sagen, dass es auch nicht zu negativ klingt, weil wir sind auch auf dieser Welt auch um Freude zu haben und nichts gegen Unterhaltungsindustrie. Es ist ja nicht alles nur Ernst und Arbeit den ganzen Tag und es ist okay, auch mal ein Spiel zu zocken oder sich einen guten Film anzuschauen oder Musik zu hören. Das ist alles auch okay. Aber es ist halt doch, es unterhält uns, es beschäftigt uns. Ja. Das ist im Grunde wie bei den Römern schon diese Idee von Pane et Circenses, Brot und Spiele. Brot und Spiele gibst du dem Volk, um das Volk halt vor allem ruhig zu halten. Das sind diese Grundbedürfnisse. Wenn du das dem Volk gibst, lässt das Volk dich in Ruhe und du kannst dann deine Machtfilme so weiter spinnen. Und da sehen wir schon Fortschritt, eben in dieser Art Spiele. Also da würde ich diese ganze Unterhaltungsindustrie reinsetzen. So. Da haben wir tolle Fortschritte. Da wird das Leben immer aufregender. So. Dann gehen wir hin zu diesem ganzen Bereich in IT, Internet, Technologie. Das ist natürlich nicht nur Unterhaltung, sondern das ist auch Unterhaltung, aber eben auch ganz, ganz viel mehr. Da hat sich enorm viel getan. Das Internet hat unser Leben verändert. Und ich sehe das auch jetzt gar nicht so kritisch, weil ich meine, ohne das Internet könnte ich jetzt gar nicht zu euch sprechen. Und ich meine, das bringt uns enorm viel. Ja, ich zehre davon, also ich bin ein großer Freund davon. Aber man muss auch wahrnehmen, dass es auf der anderen Seite auch immer da einen Haken an den Sachen gibt. Und diese Fortschritte, die wir technologisch haben in Bereichen IT, auch in überhaupt Kommunikation, jeder hat ein Smartphone. Und das ist wirklich was Erstaunliches, so ein Smartphone. Das muss ich echt sagen. Also als Kind habe ich davon geträumt, dass es sowas gäbe, so ein Device, irgendwas, was dir permanente Informationen geben kann. Also du fährst mit dem Auto irgendwie vorbei, siehst eine Burgruine, möchtest wissen, wie heißt die, dann zack, habe ich das. So ein bisschen, ich sag's ja, Comics sind Teil meiner ganz persönlichen Sozialisation. Da gab's bei Walt Disney, bei den Tick, Trick und Track, die Neffen von Donald, die hatten so ein Handbuch vom Fähnlein Fieselschweif. Und das war so, in dem Handbuch stand alles drin. Und als Kind habe ich immer davon geträumt, so ein Handbuch. Aber es geht da praktisch nicht, weil es nur ein Buch. Und du kannst nicht all diese Informationen reinpacken. Hey, de facto haben wir das jetzt. Mit unserem Handy. Ain't that nice? Ist schön. Aber, und dieses Aber sollten wir nicht außer Acht lassen. So. All diese Kommunikationstechnologien haben den Nachteil, dass sie auch zur Überwachung dienen. Dass sie im ganz, ganz großen Stil Daten von uns sammeln. Und ich bin da voll bei James Corbett, einem amerikanischen Medienmacher, den ich empfehlen kann, Corbett Report. Und der hat vor ein, zwei Jahren hat er eine sehr, sehr gute Sendung gemacht, einen Film gemacht. Und der Film heißt Big Data is the New Oil. Big Data is the New Oil. Das heißt, da geht es darum, dass die Macht der Daten. Und alle elektronischen Geräte, die wir benutzen, sind alle immer mit irgendeinem Netz verbunden. Das ist ja der Vorteil, so können wir dieses Netz nutzen. Aber der Nachteil ist, dass du eben keine Geräte hast, die autark sind, sondern du bist immer mit deinem Netz verbunden. Und dieses Netz, wer die Hoheit darüber hat und die Daten aus diesem Netz aufnehmen kann und dann auch analysieren kann, der bekommt natürlich eine enorme Macht in unserer Gesellschaft, eine enorme Macht. Und Data is the new oil. Big Data is the new oil. Das heißt, ich habe es hier auch schon erwähnt, der Petrodollar, das ist aus meiner Sicht vor allem ein Hebel, ist ein Machtinstrument, um wirklich geostrategische, globale Politik zu machen, um Macht durchzusetzen, um zu sagen, um ganze Länder, ganze Volkswirtschaften auszuklammern, auf die Druck auszuüben, wenn sie nicht konform gehen. Der Petrodollar ist ein Machtinstrument. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo der Petrodollar an sein Ende kommt. Wir können das an ganz vielen Fronten schon sehen. Ja, die Rockefellers haben schon vor 3-4 Jahren, haben sie schon ausgecheckt aus dem Öl, ja, haben ihre Aktien verkauft. Wir sehen es in ganz vielen, auch heute diese ganze grüne Debatte und Elektroautos. Und so. Petrodollar wird an sein Ende kommen. Ich glaube, wir erleben das jetzt so. Das ist natürlich auch nicht von einem Tag auf den anderen, es ist halt so ein Übergang. Ja. Und der Übergang, der neue große Hebel für die Zukunft wird dieses Big Data sein. Das wird die Hoheit über die Daten sein. Das ist vielleicht noch ein viel größeres Machtinstrument. Und das ist der Nachteil an dieser Geschichte. Ich will deswegen jetzt nicht sagen, ich will jetzt auch gar nicht hier in dieser Sendung jetzt die Nachteile gegen Vorteile aufwiegen. Das ist eine interessante Diskussion. So. Ich möchte im Moment nur feststellen, es gibt gewisse Technologien, die werden gefördert. Und es gibt gewisse Technologien, da gibt's keinen Fortschritt, sondern der wird blockiert. Und Unterhaltungsindustrie und generell IT, Kommunikation, Handy und so weiter, das wird gefördert. Das entwickelt sich auch rasant schnell und verblüffend und ist auch cool. Ich predige ja keine Technikfeindlichkeit. Ja. Ich meine, offensichtlich arbeite ich hier in einem Internetsender. Also wir kommunizieren hier intern miteinander. Aber wir müssen uns das bewusst werden, der Haken ist halt, in dem Moment, wo du dich einem großen Netz anschließt, bist du überwachbar. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass jetzt irgendeiner deinen oder meinen Weg jetzt überwacht. Ah, der Stone, jetzt ist er hier wieder in Leipzig. Das interessiert keinen. Das ist völlig egal. Es geht eher so um diese Macht der Daten, dass du halt wirklich, wenn du die Daten von den Menschen hast, dann werden Menschen berechenbar. Dann kannst du die Menschen einschätzen, wie sie sich verhalten. Sie werden dann auch manipulierbarer. Und da sehe ich die Gefahr. Jetzt gar nicht so sehr, dass jetzt irgendeiner dich oder mich überwacht. Mir persönlich ist das völlig egal, weil ich bin ja gerade, das ist ja hier auch mein Job, ich gehe an die Öffentlichkeit. Das heißt, ich habe ja auch nichts geheim zu halten, so, sondern gehe auch mit meinen Gedanken an die Öffentlichkeit. Deswegen, mich trifft das nicht so jetzt direkt, dass ich da Angst habe, ich werde jetzt überwacht, mein Telefon wird abgehört. Das glaube ich nicht. Und wenn, dann können sie es anhören, da wirst du nicht viel rauskriegen. Nee, mir geht es eher darum, ganz allgemein, dass wir Menschen uns da in eine Situation begeben, in der wir permanent an dieses Netz gekoppelt sind. Ja? Das geht natürlich bis hin zu, was weiß ich, sowas wie ein GPS. Das funktioniert, ein GPS, ein Navigationssystem, das funktioniert eben immer nur, wenn es mit einem Netz zusammen ist. Aber der Haken ist, dass das Netz auch immer weiß, wo du bist. Versteht ihr? Das ist der Haken, der dran ist. Es gibt kein, wie soll ich sagen, kein autonomes Navigationssystem, wie zum Beispiel ein Kompass. Den habe ich wirklich in der Hand und der funktioniert unabhängig von einem Netz. Und ich packe den aus und dann orientiere ich mich an dem. So ein GPS gibt es nicht. Sondern all diese Dinge binden uns immer mehr an das Netz. Und es hat Vorteile, weil wir dann eben mit dem Netz kommunizieren können. Der Nachteil ist diese Abhängigkeit. Und dass es halt sehr wohl Konzerne gibt, Menschen letzten Endes, die diese Daten sammeln. Und das wird der neue Hebel. Big Data is the new oil. Da bin ich, das sehe ich ganz genauso so. Wo haben wir denn noch große Fortschritte? Ein sehr interessanter Bereich, wo sich auch das genau zeigt, so, dass es so eine Trennlinie gibt zwischen Fortschritt und wo man Fortschritt blockiert oder wo man nicht vorankommt. Ein super Beispiel dafür ist auch Medizin. In der Medizin, wir haben in manchen Bereichen der Medizin unglaubliche Fortschritte. Tatsächlich spürbar. Also ich meine, ich weiß es selbst. Ich weiß, wie es war, als ich Kind war, mir einen Arm gebrochen habe und wie man dann Gips bekommen hat. Und ich sehe, wie das heute gemacht wird. Alles, was Chirurgie angeht, also alle Arten von Operationstechnologien, alles, was Diagnostik angeht, haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. Also wirklich auch echt Dinge, die Leben retten und die Leben einfacher machen, wenn du gewisse Leiden hast. Also alles, was chirurgisch ist, was du hast, ein Beinbruch ist heute viel besser zu behandeln als noch früher. Komplizierte Verletzungen im Inneren von Knie oder so, Bänderrisse, da kann man heute viel, viel mehr machen als früher. Definitiv. Wo der Mensch wirklich was davon hat, also wo du schneller gesund wirst, wo Dinge wieder reparabel sind, die halt früher hast halt dann, war halt dein Knie kaputt. Ja, konntest du auch damit leben, aber warst halt dann, bist halt immer ein bisschen unrund gelaufen oder sowas. Da gibt es Entwicklungen. Alles, was so mit Hardware zu tun hat, Chirurgie, Diagnostik, aber auch sowas in der Therapie, Prothesen und all diese Dinge. Das ist super Entwicklung. Ne? Aber es gibt andere Bereiche in der Medizin, wo ich null Fortschritt sehe. Das ist natürlich provokant, vielleicht werden manche von euch das anders sehen, aber hey, ich meine, das ist auch meine Sicht und das ist wie immer, wenn ich zu euch spreche, es ist auch subjektiv, das ist meine Sicht. Aber ich sehe in weiten Bereichen der Medizin sehe ich gar keine Fortschritte. Wenn es zum Beispiel darum geht, Krankheiten zu heilen, da sehe ich keine Fortschritte. Nur mal, um das zu veranschaulichen, eine der größten Krankheiten so in unserer Zeit, übrigens ist das auch interessant, dass jede Zeit ihre Krankheiten hat. Ist das auch nicht interessant? Da sollte man auch mal genauer drüber nachdenken. Was bedeutet eigentlich Krankheit und Gesundheit? Aber jede Zeit hat ihre eigenen Krankheiten. Das ist auch interessant. Ja. Und jetzt ist halt so eine große Bedrohung so unserer Zeit Krebs. Krebs gilt so als die gefährlichste, unheilbare Krankheit, und die halt jeden von uns erwischen kann. Ja. Und in diese Krebsforschung, da sind seit Jahrzehnten so viel Gelder reingewandert, unglaubliche Milliardensummen. Und was ist da rausgekommen? Gar nichts. Und ich weiß noch, als ich Kind war, war das auch schon so, dass man eben auch da die Hoffnung hatte, was denn die Wissenschaft, everything comes in a pill. Wir werden für alles eine Pille finden, die alles heilen kann, das ist auch kein Problem. So. Aber wenn ich mir das jetzt anschaue, Krebs, die Therapien sind genau die gleichen wie früher. Man ist dort null vorangekommen. Ne? Und das, obwohl man extrem viel Aufwand betrieben hat. Da gibt es ja die Krebsforschung, die läuft ja unter dem großen Überbau The War Against Cancer. Dass man hier am Rande kommen, mal einen kleinen Exkurs machen. Immer wenn es sowas heißt wie War Against und man macht so eine große Kampagne, dann ist höchster Alarm geboten. Ja, wir hatten den War Against Drugs, der wurde ausgerufen in den 70er Jahren und das Ergebnis sind Drugs. Also tatsächlich in derselben Zeit haben sich die Drogen in der westlichen Welt so dermaßen vervielfacht, also direkt überschwemmt worden, die Gesellschaften. Das war das Ergebnis vom War Against Drugs. Wir hatten den War Against Cancer, der wurde, glaube ich, auch in ähnlicher Zeit, müsste, glaube ich, auch 70er ausgerufen worden sein. War Against Cancer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, unter welchem Präsidenten. Aber was kam danach? Wir hatten den War Against Cancer, danach kam AIDS. Ja, ist wirklich so. Danach kam AIDS. Und dann auch so ein Ding, wo man seit Jahrzehnten forscht mit Riesengeldern, ohne zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, was jetzt echt praktisch unser Leben verändert. Ja, und was hat man noch? Ja, heute aktuell, jetzt eigentlich seit den 90ern hat es angefangen, The War Against Terror. Und was haben wir? Terror. Das ist wirklich so, damit hat das angefangen. Also, und dann auf einmal ist man in diesem Zeitalter so. Also da, aber das nur so am Rande. Ja, War Against Cancer. Unglaublich, welcher Aufwand getrieben wurde und da kommt einfach nichts raus. Und Krebs ist nur eine von ganz vielen Dingen. Das heißt, wenn ich mir die Medizin anschaue, es gibt Bereiche in der Medizin, wo unglaubliche Fortschritte sind und wo du auch froh bist als Mensch, wenn du diese Probleme hast, dass dir geholfen wird, dass dir gut geholfen wird. Notfallmedizin und so weiter. Ich habe selber ja in der Notfallmedizin früher gearbeitet. Übrigens auch da die besten Medikamente, die effizientesten, die kennen wir schon lange. Das ist nichts Neues. Also die in der Notfallmedizin eingesetzt werden, da kommen keine neuen Medikamente, die für Milliarden erforscht werden. Nee, sondern das sind die Klassiker, die wirken richtig gut hier. Also, da kann man das gut erkennen. Aber es gab so in diesen ganzen chirurgischen Sachen und eben auch mit der Elektronik, mit Computern, Computertomografien und so weiter. Unglaubliche Fortschritte. Aber wenn es einfach darum geht, einen Menschen zu heilen von einer Krankheit, da sind wir keinen Schritt vorangekommen. Und aus meiner Sicht ist das auch nicht verwunderlich, weil da kommen wir genau in den Punkt, über den ich auch öfter hier spreche, dass aus meiner Sicht dieses materialistische Weltbild ein beschränkendes Weltbild ist. Es öffnet uns halt nicht den Blick aufs Ganze. Und ich finde, gerade da kann man es super sehen bei der Medizin. Wenn es rein um die Hardware geht, weißt du, chirurgisch, unglaublich, was da schon möglich ist. Und da die Entwicklung gehen weiter. Selbst für uns Kassenpatienten oder für uns einfaches Volk. Ich meine, was jetzt wirklich dann noch in geheimer Technologie oder in irgendwelcher elitärer Black Technology, Breakaway Civilizations möglich ist, auch in der Medizin, wer weiß, da ist vielleicht noch viel mehr möglich. Ich meine, manchmal gibt es da so verwunderliche Dinge, wie was einer von den Rockefellers, der doch jetzt vor das letzte Jahr gestorben ist, wie viele Herzen hatte der? 6 oder 7 oder sowas? Ich meine, okay, das wird vielleicht für dich und mich unwahrscheinlich sein, dass wir mit 6, 7 Herzen durchs Leben kommen. Also wirklich buchstäblich, immer wieder Neues rein. So. Aber selbst für uns, einfache Menschen, ist spürbar dort was weitergegangen. Aber wenn es um Krankheiten geht, eben nicht. Weil man da eben in diesem falschen Weltbild drin ist. Weil man nur auf das chirurgische Materielle setzt. Da sind die Stärken da. Aber wenn es darum geht, was macht einen Menschen eigentlich krank? Gerade dann auch diese Wechselwirkung von Seele und Mensch. Und da ist schon das böse Wort gefallen, Seele. Das ist unwissenschaftlich. Und da wandert halt dann kein Geld rein. Aber hey, dann ist es aus meiner Sicht auch nur Geldverbrennung, wenn ihr Milliarden in diese Krebsforschung setzt, aber nicht das einfach nicht wahrnehmen könnt oder auch dürft. Also jetzt ihr, diejenigen, die halt in Krebsforschung sind, dass es eben auch etwas gibt wie eine Seele und dass es eine Schnittstelle gibt zwischen Seele und Körper, Geist und Materie, dass es da eine Wechselwirkung gibt. Hey, wenn ihr das nicht seht, dann könnt ihr natürlich gewisse Dinge nicht entwickeln. Ja? Das ist auch ganz wichtig, wenn es hier um diese Frage geht, technologischer Fortschritt, warum werden manche Dinge, warum entwickeln die sich nicht? Das ist zum einen Kontrolle, wie bei dem Petrodollar, also wirklich, da geht es rein um Macht. Gewisse Technologien werden für die Öffentlichkeit nicht entwickelt, im Geheimen schon, da bin ich mir sicher. Aber ein anderes Ding ist einfach dieses Weltbild, was einen selbst beschränkt. Und ich glaube, auf einer ganz oberen Ebene geht es auch zusammen, dieses Weltbild ist auch dafür da, um Macht über uns auszuüben. Weil der Mensch, der kein Selbstbewusstsein hat, und ich meine es wortwörtlich, der kein Bewusstsein über das Selbst hat, über die Seele hat, ein Mensch, der das nicht hat, der ist natürlich, der hat weniger Kraft, der hat weniger Selbstbewusstsein, der hat weniger Selbstvertrauen. Den kannst du leichter hin und her schieben, den kannst du leichter modeln, um hier wie bei den Fabians, wenn ihr euch erinnert, Fabian Society, weißt du, den kannst du leichter schmieden hier und dann neu gestalten. Ein Mensch, der mit Selbstbewusstsein agiert, der möchte ja gerade, und das ist das Entscheidende, was es geht im Leben, der möchte ja gerade sein, das Selbst, was er von Gott oder von der Natur oder wo auch immer her hat, was einfach einem reingeboren ist, was einem geschenkt ist, der möchte das entfalten und entwickeln und beitragen. Und so gesehen ist dieses rein materialistische Weltbild auf einer noch größeren Ebene aus meiner Sicht auch nur ein Machtinstrument. Ja, deswegen wird den Leuten das gesagt, weil dann kannst du leichter Macht ausüben. Menschen, die Selbstbewusstsein sind, da kannst du irgendwann überhaupt keine Macht mehr ausüben, überhaupt keine Herrschaft mehr. Also die lassen sich nicht mehr rumschicken und schikanieren. Ne? Und das ist, warum das auch aus meiner Sicht die größte Medizin ist, die wir heute diesem Ganzen entgegensetzen können, ist an dir selbst arbeiten. Ne? Das ist wirklich, und ich meine es wortwörtlich, mit deinem Selbst das nach innen gehen und das mal wahrnehmen und das zu stärken, die eigene Frequenz, die eigene Schwingung, das zu erhöhen. Das ist nicht nur irgendwie so Larifari-Jesokram, sondern das ist echt, das ist wirklich, das ist, um was es geht so. Ja, also wir sehen halt bei der Medizin kann man das ganz, ganz deutlich erkennen. Und so ein weiter Bereich, und möchte jetzt noch ein neues Fass aufmachen, weil jetzt habe ich schon viel gesagt und die Zeit läuft auch voran. Ich habe jetzt schon viel gezeigt, wo aus meiner Sicht wir heute analysieren können. Guck mal, hier mehr Entwicklungsstränge, die sind irgendwie in den 60ern stehen geblieben. Es geht einfach nicht weiter. Ja. Nur noch äußerlich wird es ein bisschen verändert. Ja, sieht ein bisschen anders aus, aber Technologie 60er Jahre, stop. Und dann, jetzt möchte ich mal ein paar Beispiele dafür bringen. Und die Liste ist nicht vollständig. Die ist subjektiv, die ist auch Stand jetzt. Ja, und da kommen ständig Dinge dazu. Und die ist nicht vollständig und ihr könnt die auch gerne ergänzen, auch in den Kommentaren. Aber jetzt möchte ich mal so ein paar Forschungsfelder aufzeigen oder erwähnen, wo sich aus meiner Sicht lohnen würde, dort mal mehr Aufmerksamkeit hinzugeben, dort mal mehr Ressourcen, mehr Budget, letztens auch Geld. Das ist einfach, alles läuft bei uns über Geld, muss Menschen bezahlen. Aber wenn Geldpötte da sind, dann können Leute sich mit so einer Forschung auseinandersetzen. So wird Forschung gesteuert bei uns. Diese Mechanismen haben wir schon oft erklärt, also wie das läuft. Aber jetzt möchte ich mal so ein paar Beispiele geben. Lass uns mal in die Richtung schauen. Dort könnten wir wirklich Erkenntnisse bekommen, die für uns unser Leben verbessern. Nicht irgendwo Sachen, die Milliarden kosten, aber de facto uns nichts geben, wie Weltraumfahrt, wie Teilchenbeschleuniger und diese ganzen Dinge. Was bekommen wir denn von dort? Ja, jetzt möchte ich mal so ein paar Beispiele geben. Und wo ich gerade im Bereich Medizin war, können wir das eigentlich direkt als Überleitung nehmen. Eine ganzheitliche Medizin. Das ist banal, das ist auch nichts Neues und ich muss da gar nicht so viel dazu sagen, aber das ist, wohin Forschung gehen sollte. Den Menschen als ein beseeltes Wesen zu erkennen und von dort aus dann an Therapien zu arbeiten und so weiter. Und ein Beispiel, was jetzt mit der Medizin so ein bisschen reinspielt, aber was Besonderes ist, und es wäre auch ein Thema für eine eigene Sendung. Aber das sind mehrere von diesen Themen, werden Thema für eine eigene Sendung. Aber ich habe ja gesagt, es ist heute nur mal so eine Art Überblick. Ganz spannendes Ding, was auch den wenigsten von uns überhaupt bewusst ist, das ist die Welt der Mikroorganismen. Das hat offensichtlich mit Gesundheit zu tun, also Mikroorganismen. Ne? Wir haben als Menschen, wir haben so viele Mikroorganismen in unserem Körper drin, das nehmen wir gar nicht wahr. Wir reden hier wirklich von Millionen und Milliarden und auch verschiedensten. Auch unglaublich hoch. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Werde vielleicht zu einer eigenen Sendung das nochmal ein bisschen genauer recherchieren, mir in Erinnerung rufen. Aber die Zahlen sind unfassbar, welche Artenvielfalt sich auf mikrobiologischer Ebene allein in unserem Darm abspielt. Das ist der Hammer. Und welche Wechselwirkung diese Welt der Mikroorganismen mit unserer Gesundheit hat oder auch eben mit Krankheit. Das ist noch relativ wenig erforscht. Bei uns ist es halt so, dass man, also ich rede von den Wechselwirkungen. Was man erforscht hat, ist, ah ja, der Mikroorganismus, das nehmen wir als Erreger wahr, der ist verantwortlich für die und die Krankheit. Also hier, zack, den Mikroorganismus, den müssen wir bekämpfen, ausmerzen, gesund. Aber ich spreche von Wechselwirkungen. Wechselwirkungen, die Mikroorganismen untereinander haben und auch Wechselwirkungen, die Ja, auch unsere Seele, unsere mentale, unsere geistige Ebene, die wir mit Mikroorganismen haben. Das klingt vielleicht abgefahren. Ich weiß, das klingt abgefahren so. Es klingt so wie, hey, sprich mal mit deinen Mikroorganismen. Aber ey, ich meine schon, auf einer gewissen Ebene gibt es dort eine Kommunikation. Versteht ihr? Eine Kommunikation auch mit diesen Mikroorganismen. Und die vielleicht auch, wenn zwei Menschen sich treffen, dann wir begegnen uns auf unserer Bewusstseinsebene und sprechen miteinander, hey, ich mag dich gern oder wie auch immer. Aber es gibt auch auf einer Ebene, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen, unter anderem eben auch diese Mikroorganismen-Ebene, da passiert auch Kommunikation. Das ist was, was wir vielleicht schon mal angesprochen haben im Bereich, Sexualität auch. Gerüche von Menschen. Was ist eigentlich das, wenn man so sagt, zwischen den beiden oder zwischen uns, da funkt's, da knistert's, da passt die Chemie, sagt man, da passen Wirkstoffe. Das sind so Sachen, da wissen wir fast nichts drüber. Aber ich sage euch, das wäre lohnenswert, dort weiter zu forschen. Auch dort gibt es positive und negative Aspekte, die jetzt auch gerade immer stärker werden. Viele Menschen gewichten das aus meiner Sicht zu stark. Das ist diese Geschichte mit den Parasiten. Aber auch die Frage muss man stellen, wenn man um Mikroorganismen geht. Gibt es vielleicht Parasiten, die auch Einfluss nehmen auf unser Verhalten und so weiter? All diese Dinge sollte man erforschen. Und ich persönlich bin aber da eher optimistisch und diese Parasitengeschichte, ja, man müsste da mal genauer drauf eingehen. Mir wird das manchmal zu negativ gesehen. Es ist auch wieder diese Angst, da ist was Böses und das müssen wir ausmerzen. So. Sondern was ich hier fordere, wo wir, glaube ich, ganz, ganz viel lernen können, ist zu verstehen, dass man die Dinge ganzheitlich sehen muss. Nicht hier ein Mikroorganismus, eine Art, die ist schädlich und die muss raus, sondern auch fragen, vielleicht hat diese kleine Population von dem und dem Mikroorganismus, hat aber vielleicht auch eine Berechtigung in dem Gesamtbild. Verstehst du? Und du musst deswegen nicht gleich krank werden, nur weil die auch an Bord sind. Die sind an Bord, aber es sind vielleicht auch ganz viele andere, die wieder die in ein Gleichgewicht bringen. Und das ist, wo, glaube ich, auch ganz, ganz viele Probleme entstehen, wenn man in dieses Gleichgewicht des Körpers eingreift. Da sollte man ganz vorsichtig sein. Das sind Bereiche, wo ich sage, da können wir viel mehr rausfinden über uns, viel mehr erfahren über uns. Ja. Dinge, die man, wie man es falsch machen kann, aber auch wie man es richtig machen kann. Und auch dann bis hin mit dem Ziel und der Vision, dort auch dann gewisse Therapien herauszuentwickeln. Also das halte ich für ein ganz, ganz großes Thema auch. Diese Welt der Mikroorganismen wahrnehmen. Und tatsächlich auch da eben nicht nur die materialistisch wahrnehmen, sondern auch auf einer Art Bewusstseinsebene. Und ich weiß, das klingt freaky, aber das ist einer von den Punkten, wo ich meine, dass wir hin sollten. Ja. Apropos Mikroorganismen, woanders, wo uns das auch schon begegnet ist, es werdet euch erinnern, ist noch gar nicht so lange her, ist hier Terra Preta, die schwarze Erde des Amazonas. Dieser Powerboden, der unglaubliches Wachstum ermöglicht. Entscheidendes ist da drin, was auf der Mikroorganismen-Ebene stattfindet. Da sind die entscheidenden Dinge. Ansonsten sind es alte Prinzipien vom Kompostieren und so weiter. Aber entscheidend ist, was auf dieser kleinen Ebene abläuft. Das heißt, Mikroorganismen, dieses Forschungsziel ist nicht nur, oder dieses Forschungsgebiet hat nichts zu tun mit Medizin, sondern eben auch mit Ernährung. Und da sehen wir schon, was ich hier propagiere, das sind nicht unbedingt Dinge, die voneinander getrennt sind, sondern das ist eben dieses ganzheitliche Wahrnehmen. Dinge sind miteinander verbunden. Und was wir brauchen, sind auch nicht mehr so Fachidioten, sondern wir brauchen wieder mehr Leute, die das große Ganze sehen. Wenn ich mich mit Mikroorganismen beschäftige, bist du hier bei dem Terra Preta, bei Landwirtschaft, du bist bei Ernährung, du bist bei Gesundheit und du siehst, wie diese Dinge zusammenhängen. Und die sind nicht isoliert zu betrachten, ja, sondern es geht um dieses ganzheitliche Wahrnehmen. Aber da auch, was allein dort für ein Potenzial liegt für uns Menschen, auch zur Heilung, zur Lösung für die Probleme, die wir haben, also Ernährung der Welt, das ist nun mal das A und O. Ja, das hat schon Bertolt Brecht hat's gesagt, und zwar völlig zu Recht, hat er schon gesagt, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Und das stimmt. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, sondern wir sind biologische Wesen. Natürlich, ey, es muss erstmal dafür gesorgt werden, dass der Mensch genug zu essen hat, dass der Mensch eine Art Shelter hat, also Wohnraum oder so. Das sind die Basissachen. Und erst wenn die erfüllt sind, dann können wir Menschen fliegen. Dann können wir Menschen auch die Schönheit entwickeln. Kunst, Kreativität, Freude und so weiter. Das geht alles zuerst, muss aber auch der Bauch voll sein. Ja, wenn du am Verhungern bist, dann kannst du keine besonders lebensfrohe Sicht entwickeln. Das ist ja mal völlig klar. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und dieses Mikroorganismen-Terra Preta macht ja auch nur ein Tor auf zu noch viel mehr. Das ist, wo wir nach mir forschen sollten. Neue Möglichkeiten. Selbst so Worte, Landwirtschaft wollte ich jetzt sagen, aber ich will es nicht sagen. Weil wir müssen aus dem Konzept Landwirtschaft herauswachsen, versteht ihr? Sondern es geht darum, Lebensmittel, auch das Wort produzieren gefällt mir nicht wirklich. Ja? Aber da seht ihr auch, unsere Sprache muss irgendwann wachsen und ich kann jetzt auch nicht neue Worte erfinden, aber ihr versteht, um was es geht. Neue Konzepte von Landwirtschaft, wie wir Nahrungsmittel herstellen. Wegkommen, und zwar wirklich einen ganz großen Schritt machen, wegkommen von dieser Idee, die wir jetzt noch haben, und die ist noch in der Bibel verwurzelt, weißt du, so Kain und Abel im Schweiße deines Angesichts und so, Ackerbau, und ey, auch das ist hier ein Thema, was ich gerne euch auch zeige, was die Archäologie hinweist, hier, guck mal, wo der Ackerbau gekommen ist und wo auf einmal Metallurgie gekommen ist, da sind diese Hierarchien gekommen. Das heißt, das sind zentrale Themen, um auch diese Dinge wieder abzubauen. Ich weiß, viele Leute sagen, ach Mann, erzähl doch mal wieder, das ist doch wischiwaschi und so. Lassen Sie eher politische Sachen bringen. Leute, das ist Politik. Das sind politische Dinge, nur sind die maha politisch. Wenn wir gewisse Dinge ändern auf der Welt, wie zum Beispiel Ernährung, dann untergraben wir im wahrsten Sinne des Wortes diese Fundamente dieser hierarchischen Gesellschaft. Wenn wir zum Beispiel wegkommen von diesem Ackerbaudenken, von diesem Landwirtschaftsdenken. Und da passiert total viel. Und da gibt es so viele gute Leute, die darauf forschen. Also nur so ein paar Stichworte. Permakultur. Permakultur ist genau diese Idee, ein ganzheitlicher Ansatz. Nicht sagen, hey, ich pflanze jetzt hier ein Weizenfeld an, sondern hey, auf einer Fläche habe ich vielleicht verschiedene Pflanzen, die wiederum in Wechselwirkungen stehen, sodass eine Art Gleichgewicht entsteht, ein biologisches Gleichgewicht, was dann dafür sorgt, dass eine Pflanze die andere auch unterstützt. Und da gibt es so viel zu erforschen. Und richtig spannend. Und da gibt es da draußen auch eine ganze Menge gute Leute. Ich grüße euch an der Stelle, auch schon welche kennenlernen dürfen, die genau das machen. Learning by doing. Die bei null anfangen und sagen, hey, jetzt hier an der Scholle, die wie auch immer in meinem Leben hat mich dafür geführt, dass jetzt dieses Land mein eigenes, die auf einmal anfangen, das anders zu machen. Da brauchst du auch Geduld. Und trotzdem kannst du aber schon Fortschritte erkennen. Und das Faszinierende ist auch, wenn du dich auf sowas einlässt, dann ist es eben nicht mehr so, dass du nur alleine dir im Kopf irgendwas ausdenkst, ich denke mir jetzt mal ein besseres Konzept von Landwirtschaft aus. Nein, sondern du bist dann auch wieder eingebettet in eine Wechselwirkung mit den Pflanzen. Verstehst du? Das ist Kommunikation. Und ich weiß, viele Leute steigen da schon wieder aus und sagen, oh, das ist ja Esokram. Nein, es ist nicht. Es ist nicht. Das ist praktisch. Leute, die solche Arbeit machen, die so einen grünen Daumen haben, die werden dir das in ihren Worten irgendwie schildern. Aber keiner von denen wird so sagen, ja, ich bin halt einfach so ein genialer Typ, dann habe ich eine Idee gehabt und hey, so mache ich es jetzt und so funktioniert es. Nein, es ist ein Entwickeln, ein Miteinander mit den lebendigen Organismen, mit den Pflanzen, mit den Mikroorganismen, mit dem Boden, der auch, boah, das ist das Nächste, der Boden ist, das ist nicht einfach nur ein lebloses Stück Dreck oder sowas. Nein, der Boden lebt, die Erde lebt, auch da, wenn du es allein aus dieser Mikroorganismenperspektive siehst, was da in einem Quadratmeter Boden alles lebt, das ist riesig. All diese Bereiche, da lohnt sich Wissenschaft, da lohnt sich Erforschung. Das können wir selbst machen. Und wenn wir, selbst jetzt sehen wir da schon solche Fortschritte, also in der Entwicklung von Permakulturen. Es gibt da zig Methoden. So. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie eine ausklammern oder nur die forcieren, so, weil ich jetzt gerade von Terra Preta spreche. Gibt es zig an Sachen. Da gibt es Urban Gardening, Power Gardening, Leute, die interessantesten Sachen machen. So. Wir können dort mit relativ wenig Aufwand, ohne dass wir Milliarden Forschungsgelder brauchen, können wir dort unglaublich weiterkommen. Ne? Und in sehr kurzer Zeit tatsächlich diese Fundamente von Landwirtschaft, von Nahrungsmittelproduktion für die Menschen, können wir ganz wirklich schnell ändern. Das kann sehr schnell gehen. Und dann kann sich ganz viel ändern. Überleg mal, was würde das mit unserem Leben machen, wenn wir so weit wären, dass jeder Mensch mit relativ geringem Aufwand seine eigene Nahrung oder einen Großteil von seiner eigenen Nahrung produzieren kann. In der Stadt, wo er lebt, auf dem Balkon, auf kleinen Raum, im Garten oder sowas. Oh, ey, da gewinnst du ja so unglaublich viel Freiheit, weil das ist eben eins von den essentiellen Dingen. Das Essen ist essentiell. Wenn wir uns da frei machen, hey, dann bricht tatsächlich eine der ganz, ganz großen Säulen von Macht, wird dann obsolet. Und das ist dann, sie wird obsolet. Das heißt, wir müssen sie nicht bekämpfen oder Revolution, sondern hey, es wird obsolet. Es entwickelt sich einfach was anderes. Ja. Ein Riesenfeld. Ja. Und wie gesagt, Wechselwirkung. Wenn du daran arbeitest, kannst du auch dieses Medizin oder das Medizin, Heilung auch nicht ausklammern. Das hängt miteinander zusammen. So. Ja. Dann, wo wir schon bei Landwirtschaft sind, und das ist das Schöne an diesen Themen. Die sind alle verbunden miteinander. Das ist nicht so schwer, da jetzt eine Überleitung zu finden zum nächsten Ding. Das nächste Forschungsthema, wo man viel, viel mehr erforschen sollte und wo wir auch mit schon sehr schnell sehr, sehr interessante Ergebnisse bekommen können, ist die Geschichte vom Urzeitcode. Ich habe da schon mal eine eigene Sendung dazu gemacht. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Nur ganz kurz, Urzeitcode, das ist die Entdeckung, die zwei Schweizer gemacht haben in den 80er Jahren, dass wenn du Keimlinge, also junge Pflanzen, Samen, aber auch Fischeier beispielsweise, wenn du die einem elektrostatischen Feld aussetzt, dann verändern die sich, verändern ihre Genetik. Hochinteressant. Und wachsen dann zu anderen Organismen hin. Man nennt es Urzeitcode, weil man davon ausgeht, dass einige von diesen Organismen so wachsen, wie sie vor einer Million Jahre gewachsen sind oder sowas. Das heißt, dass durch dieses elektrostatische Feld irgendwas in eine alte Genetik wieder hervorgehoben wird. Oder einfach die Entscheidung, welche Gene setzt ein Organismus ein. Weil das ist faszinierend. Wir haben unglaublich viele Gene. Auch das ist so ein Beispiel, wo uns die Wissenschaft ja versprochen hat. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Hype da in den 90ern. So, das menschliche Genom, jetzt werden wir es cracken. Und da gab es diesen einen, wie hieß er nochmal? Jetzt fällt mein Name nicht ein. So ein amerikanischer, Bio-Unternehmer, musste sagen, der dieses Genomprojekt angeschoben hat. Und der kam ja auch mit Versprechungen. Ja, wir sind ganz kurz davor. Und wenn wir das geknackt haben, Leute, dann können wir alle Krankheiten heilen und vorbeugen. Und naja, es war 90er Jahre. Das Genom ist geknackt worden und man entdeckt nur, jetzt wissen wir zwar das Genom, aber wir wissen gar nicht, welche Gene sind aktiv, welche sind Junk-DNA, wie wirken die vielleicht miteinander, was verstehen wir dort. Wir haben mehr Fragen als vorher. Und von wegen, wir können dann alle Krankheiten heilen, das hat sich da offensichtlich nicht so ergeben. Ja. Es geht um diese Wechselwirkung. Und überhaupt das alles, diese Art von Biologie, auch dort ganzheitliche Biologie, da sollten wir viel mehr erforschen. Und einer von diesen Dingen ist eben dieses Phänomen, dass elektrostatische Felder Einfluss nehmen auf Genetik von Organismen. Hey, allein die Erkenntnis ist so bahnbrechend. Und das ist es für mich manchmal wirklich, manchmal lebe ich in dieser Welt und ich habe so eine gewisse Distanz zu manchen Dingen. Andererseits bin ich auch voll hier drin. Aber manchmal denke ich mir, warum machen wir das nicht? Warum erforschen wir sowas nicht? Wie kann es sein, dass solche Entdeckungen, die da gemacht wurden, hier wie Urzeitcode, dass sowas einfach dann in den Schubladen verkommt und sich kein Mensch dessen bewusst ist? Da sollten wir weiter forschen. Nein, wir haben Milliardenprogramme, die in CERN gesteckt werden. Irgendein Teilchenbeschleuniger, wer weiß was. Was soll das für uns beweisen? Dort könnten wir wirklich Fortschritte machen, enorm. Das Potenzial, was so eine Forschung, wie weit es gehen könnte. Ja, ich habe eine eigene Sendung drüber gemacht und dort auch drüber gesprochen. Aber das ist eben auch so ein Beispiel. Urzeitcode, lass uns dahin gehen. Ne? Wenn wir schon dabei sind, Wechselwirkung von oder die Wirkung von elektrostatischen Feldern auf Organismen, dann sind wir sehr schnell in dem nächsten Bereich, den ich jetzt hier ansprechen möchte. Wechselwirkung nicht nur von elektrostatischen Feldern, sondern, ich sag's mal allgemein, von Kraft mit Kraftwellen mit Organismen, sprich Elektromagnetik, Röntgen und so weiter. Und dann auch noch, wenn mehrere von diesen verschiedenen Quellen miteinander kombiniert werden, was da in den Interferenzbereichen passiert. Ein super spannendes Thema. Die Kenner von euch werden genau wissen, so, das führt in das Thema 9-11, in die Arbeit von Dr. Judy Wood. Eins der wichtigsten Themen für mich auch, für mich selber und die ich auch hier rausgehauen habe. Nicht nur, weil 9-11 natürlich für unsere Zeit die Mutter aller Verbrechen ist und an der die Grundlage bildet für ganz viele politische Geschichten und so weiter. Nein, sondern was dieses 9-11 für mich, also diese Erkenntnisse, die Dr. Judy Wood so schön gebündelt hat in ihrem Buch, als ich selber zu diesem Punkt gekommen bin, diesen Eureka-Moment gehabt habe, was es so spannend macht, ist, weil aus meiner Sicht dieses 9-11-Ereignis ein klarer Hinweis darauf ist, dass es solche Technologien gibt. Und dass es eben diese, gerade wenn verschiedene Kraftquellen, dort wo Interferenzen entstehen, dass da drin Dinge möglich sind, physikalisch möglich sind, die wir nach unserem gängigen, rein materialistischen Weltbild einfach überhaupt nicht erklären können. Dementsprechend auch nicht erforschen. Aber das sind Bereiche, da sollten wir viel, viel mehr reinstecken, um auch zu verstehen, wie Physik wirklich funktioniert. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und da gibt es dann so Leute rund um diese 9-11-Geschichte. Das ist ja auch ich möchte wenigstens erwähnen, John Hutchison. Hutchison oder Hutchison? Ist jedes Mal falsch. John Hutchison. Das heißt er, glaube ich. Das ist ein Typ. Im Grunde genommen auch ein Freak. Und hat an diesen Dingen gearbeitet. Und wenn du überlegst, was für Ergebnissen der gekommen ist, ist nur ein Typ mit bescheidenem Budget. Wo würden wir dorthin kommen, wenn wir da mal systematisch erforschen? Mehrere Leute, richtig die klügsten Köpfe, die wir haben in diesen Bereichen, mal auf diese Spur setzen, anstatt dass die dort ihre Zeit und ihr Geld in CERN verplempern. Ja? Da wäre aus meiner Sicht viel mehr Ertrag für uns. Versteht ihr? Weil das ist um alles, was es hier geht bei diesen Techniksachen. Es geht darum, unsere Welt, unser Leben zu vereinfachen. Und genau mit diesem Versprechen ist auch die Technologie, die technische Revolution angetreten. Ja, gesagt, ey, Leute, wir entzaubern und eure Welt, aber wir machen das Leben für euch Menschen leichter. Und in vielen Dingen hat es auch geholfen, keine Frage, und die zeige ich ja auch auf. Das sind Forschungsfelder. Wenn wir dahin gehen, dann ist der Ertrag im Moment unvorstellbar für uns. Judy Wood hat ihr Buch ja genannt, dass es darum geht, um a Proof of Free Energy. Das ist sozusagen der Preis, der dort wartet. Denn offensichtlich kann man wenn man diese physikalischen Dinge versteht, kann man mit enorme Energiemengen einsetzen. Um diese Türme zu verschwinden, zu zerstäuben, braucht es enorm viel Energie. Diese Energie könnte man genauso einsetzen dann für zivile Zwecke, damit wir die Kamera Strom hat und wir Licht und so weiter. Ich weiß, es ist immer noch umstritten, und weil auch da ist dann schon die Frage, wo kommt die Energie her? Fehlt die vielleicht wieder woanders und so? Das Thema freie Energie heißt, man muss da auch mit aufpassen. Das gilt übrigens für all diese Forschungen hier. Es ist immer so, jede Art von Forschung und auch Wissenschaft erfordert auch ein Mitwachsen der Verantwortung. Das ist klar. Ja, ich meine, das ist bei diesem Uhrzeitcode auch so. Ich meine, wir können das zu unserem Segen benutzen. Es kann aber auch ein Fluch werden. Wenn es die falschen Leute mit der falschen Absicht machen, ist es natürlich ein Werkzeug von Manipulation. Ähnlich ist es auch bei all dem, was eben freie Energieforschung genannt wird. Und trotzdem ist es absolut wichtig. Und überleg mal, wenn wir dort Fortschritte machen, wo würde uns das hinbringen? Ich meine, dann hätten wir wirklich, wo wir bei der Ernährung waren, wenn wir das selbst sicherstellen können und wenn das mit der Energie, wenn wir da nicht mehr abhängig sind, hey, dann verpuffen diese Hebel wie Petrodollar. Das brauchst du dann nicht mehr. Das ist die essentiellen Dinge. Hey, wenn wir energiefrei haben und unsere Ernährung sichern können, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, ob wir da noch großartig Staaten brauchen oder sowas. Ich meine, da glaube ich, ist dann die Freiheit ganz, ganz nah. Und das ist auch genau der Grund, warum das verhindert wird. Weil eben die Leute, die in Machtpositionen sitzen, diese Technologie nicht an uns geben wollen. Übrigens, bei dieser 9-11-Geschichte möchte ich auch noch mal deutlich machen. Ich hatte vorher schon den Petrodollar, erzählt es immer wieder, das ist das Zentrum der Macht. Alles, was in dieser 9-11-Forschung passiert, deutet auch darauf hin, das sind diese Petrodollar-Kreise. Dort sind die Täter zu suchen und dort sind auch die Leute zu suchen, die diese Technologien schon längst entwickelt haben. Aber sie uns eben nicht geben, weil, hey, Petrodollar, das ist ein Gängelband. Und da lässt man uns nicht von alleine so. Könnten wir aber sehr schnell, ich bin wirklich überzeugt davon, wenn wir auch nur einen Teil von den Ressourcen, die wir jetzt, wir als Gesellschaft, in diese Hightech-Projekte stecken, wenn wir da mal auch nur einen Teil davon in die Richtung schicken, werden wir unglaublich schnelle Fortschritte machen. Weil eben, wie es auch vorhin gesagt hat, wenn eine Technologie am Anfang neu entdeckt wird, du kannst am Anfang unglaubliche Entwicklungssprünge machen. Irgendwann ist es dann ausgereizt und dann sind es nur noch kleine Verbesserungen. Aber diese Dinge, die liegen alle brach vor uns. Hier, schaut's an, in wenigen Jahren können wir dort so viele Fortschritte machen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so irrational und kühn ist, wenn ich mir eine Welt vorstelle, wo wir solche Fortschritte machen, dann ändert sich aber auch das Zusammenleben, das ganze Soziale, das kann sich sehr schnell ändern. Und zwar sehr schnell. Das ist wirklich eine positive Nachricht. Ein weiteres Beispiel, und auch das, da gibt es auch eine Connection hin zu 9-11, das finde ich auch richtig spannend. Das ist die Forschung von heute, wo sind sie jetzt hier? Meine Kollegen hier. Von diesen beiden Gentlemen. Die wollte ich dann wenigstens mal ins Bild holen, weil das sind auch so Typen, die ausgegrenzt wurden auf massive Art und Weise. Denen wurde Unrecht begangen. Das sind Pons und Fleischmann. Pons und Fleischmann, das sind zwei Chemiker. Und die haben in den 80er Jahren eine Versuchsanordnung aufgebaut, die relativ simpel ist. Also das ist jetzt eben auch wieder nicht so Cern-Hightech, sondern das kann jeder in seinem Chemielabor, na gut, also kann man mit einfachen Mitteln kann man diesen Versuchsanbau nachmachen. Ja. Und was sie dort festgestellt haben in ihrem Versuch, ich will es gar nicht genau erklären, wäre ein eigenes Thema wieder, das ist, dass sie dort einen chemischen Prozess auslösen, an dessen Ende mehr Hitze rauskommt, als du in Energie reinsteckst. Du musst ein bisschen Strom reinstecken, weil irgendwas passiert dort drin, dass es dann so heiß wird, und zwar so heiß, dass du einen totalen Energieüberschuss hast. Ja, ganz simple Sache, Energieüberschuss, dann ist es nicht mehr schwierig, den dann umzuwandeln, diesen Hitze-Energieüberschuss in Strom. Das ist ein Kraftwerk. Geniales Ding. Diese Entdeckung hat damals ging durch alle Welt. Und der Nachteil daran ist, dass wenn du diesen Versuchsaufbau exakt gleich aufbaust und das Experiment startest, es klappt halt nicht immer. Es klappt vielleicht von 10 Mal, vielleicht nur 2-3 Mal. Und deswegen sagt man, das ist nicht wissenschaftlich. Dann forschen wir nicht mehr dran, weil Wissenschaft ist definiert, es muss reproduzierbar sein. Und da gab es dann Anfang der 90er, wie gesagt, die Nachricht, war der Hammer, weil wenn das funktioniert, dann ist ja hier die Energiefrage, dann diskutieren wir über was ganz anderes. Dann brauchen wir ja kein Öl mehr verbrennen. Wenn wir kein Öl mehr verbrennen, haben wir auch keinen Petrodollar mehr. Diese Machthebel und das ganze Blut, was im Öl klebt, bräuchten wir nicht mehr. Wow, wir können dann diese Technologie weiter erforschen. Aber das war eine Riesenchance, die man gesehen hat. Auch in der interessanten Zeit, gerade Kalter Krieg am Ende und so. Und ey, wow, Hoffnung. Jetzt hier ein neues Zeitalter für uns. Jetzt kommen die Friedensdividende, ja. Aber was war? Sehr schnell hat man diese Technologie, ja, ich kann es nicht anders sagen, unterdrückt. Und interessant sind auch die Connections, die es da zu 9/11 hingibt. Lass mich mir ganz kurz entschlüsseln. Auch das wäre ein eigenes Thema. So. Aber zum einen wurde auf 9/11, also auf Ground Zero in New York, wurde, ich glaube, es war Tritium nachgewiesen. Und das ist etwas, was auch hier bei diesem Versuch auch rausgekommen ist. Aber über viel Tritium. Also weiß man nicht, vielleicht ist da was Ähnliches gelaufen, aber weiß man nicht. Aber was interessant war dann eben, noch so eine Connection, man hat dann, oder die USA, die amerikanische Regierung, die hat dann so eine Art Wissenschaftsrat einberufen von autorisierten Wissenschaftlern. Und die hatten die Aufgabe zu prüfen, ob diese Pons und Fleischmann-Geschichte, ob das tatsächlich eine Option ist. Im großen Sinne für Energiegewinnung, ob wir dort weiterforschen sollten. Die haben sozusagen entschieden, ob geben wir dort Fördergelder rein in diese Geschichte oder nicht. Steigen wir als USA groß ein in das Geschäft oder nicht. Ja? Und darüber hat entschieden ein wissenschaftlicher Rat. Und einer von den Leuten, die damals in dem Rat schon dabei waren, ist ein gewisser Dr. Stephen Jones. Und der hat damals hatte eine maßgebliche Rolle gespielt. Da gibt es eine legendäre Pressekonferenz, kann man sich alles mal angucken, wo die dann so Handabstimmung machen. Hey, jetzt zur Frage Pons und Fleischmann, also jetzt dieser Wissenschaftsrat. Ist es jetzt Wissenschaft oder nicht? Ja, Abstimmung, ja. Und per Handabstimmung wird dann da so der Daumen gesenkt oder raufgehoben für so eine Forschung, für so was Großes. So. Und dieser Dr. Stephen Jones spielt eine ganz entscheidende Rolle in diesem Rat. Was hat das mit 9/11 zu tun? Als Dr. Judy Wood mit ihren Erkenntnissen, ihrer Arbeit an die Öffentlichkeit gegangen ist, war es, glaube ich, nur wenige Wochen oder Monate später, dass sich dann so Organisationen gebildet haben, wie beispielsweise Scholars for 9/11 Truth. Also sowas wie hier Akademiker, Leute aus akademischen Kreisen, die sozusagen eine Art Truther-Bewegung gründen für die 9/11 Truth. Und eine der bedeutendsten Figuren von dieser Scholars and Academics von 9/11 Truth, oder so ähnlich wie sie heißen, einer der Ikonen dafür ist Dr. Stephen Jones. Ganz charmanter Typ. Also der Prototyp eines amerikanischen Professors. Gut aussehen, so Silberhaar und ganz rhetorisch und charmant. Wirklich ein netter Typ so. Hält dann Vorträge, weißt du. Und der hält dann Vorträge über 9/11, aber klammert dabei komplett diese ganzen Geschichten ab, von denen Dr. Judy Wood spricht. Das wird komplett ausgeklammert. Das ist das, was man einen Gatekeeper nennt. Der zeigt hier, ja, wir haben ja ein bisschen Wahl bei 9/11, irgendwie war das nicht so ganz, wie uns die Regierung sagt, aber schaut bloß nicht dahin. in diese Themenbereiche freie Energie und was dort läuft. Das wird alles unterdrückt. Und das macht er durch seine Autorität als Wissenschaftler. Und ist es nicht faszinierend? Es ist derselbe Mann, der damals schon Anfang der 90er eben bei Pons und Fleischmann den Deckel drauf gemacht hat. Und es war, glaube ich, sogar Dr. Stephen Jones, der diesen fiesen Begriff geprägt hat für dieses Phänomen hier, nämlich Cold Fusion. Kalte Fusion, so findet ihr auch das ganz schnell, Cold Fusion. Leider ist dieser Begriff halt, den hat er geprägt und der ist jetzt so gängig, dass jeder dieses Phänomen unter Cold Fusion nennt. Aber eigentlich ist es gemein, weil Cold Fusion setzt schon voraus, oder der Begriff sagt schon, dass da eine Fusion stattfindet, eine Kernfusion, etwas, an dem die Physiker seit Jahrzehnten arbeiten. Und das hat die ganze Physikerwelt nicht gefallen, dass da diese zwei Chemiker ankommen, hier mit ihrem billigen Versuchsaufbau, und plötzlich wird da von Cold Fusion geredet. Und es ist wahrscheinlich eben keine Fusion. Was dort genau passiert, wissen wir halt nicht, weil es nicht weiter erforscht wurde. Fakt ist aber, dass in 2 von 10 Versuchen das funktioniert. Und da müsste man weiterschauen. Aber Cold Fusion ist dann sozusagen ein Kampfbegriff geworden, mit dem man diese Forschung diskreditiert, veralbert. Ja, Cold Fusion. Weißt du, jeder Physiker, der lacht darüber. Cold Fusion, ihr seid bescheuert. Weißt du? Ey, mit Milliarden versuchen wir Hot Fusion zu realisieren. Cold Fusion, das ist eine Sackgasse. Das ist Technologie, die geht nicht. Fakt ist aber, dass deren Experimente halt auf was hingewiesen haben. Da ist was. Finde ich ein super interessantes Beispiel, wie vielversprechende Technologien verhindert werden und auch wie das eben gemacht wird und welche Leute das sind. Und tatsächlich ist es eine kleine Welt. Guck mal nach diesem Dr. Stephen Jones, derselbe Typ. Übrigens, gearbeitet hat er früher fürs amerikanische Energieministerium, hat in Los Alamos Laboratories gearbeitet. Los Alamos, das ist, wo die auch schon so hier Atomwaffenforschung hatten und die jetzt seit Jahrzehnten auch im Verdacht stehen, dass dort wirklich so Black Projects und so weiter ablaufen. Los Alamos, da hat er gearbeitet. Und der stellt sich da hin und sagt dir, hier zu der Technologie, nee, das ist keine Wissenschaft, weg damit. Und der stellt sich hin bei 9-11 und macht diese Arbeit von Dr. Judy Wood lächerlich. Na, schaut da nicht hin, hier müssen wir hingucken, ja, und dann die böse Regierung. Aber nichts kommt von denen, weißt du, um 9-11 aufzuklären. Naja, aber das nur so am Rande. Das zeigt auch, diese Themen, über die ich hier rede, die sind keineswegs nur irgendwelche Themen für Freaks oder so. Seht ihr die Connection auch zu wirklich realer Politik, zur Machtpolitik auf unserer Welt? Weil das ist, worum es geht. Wissen ist Macht. Schon ganz lange gesagt. Ja. Und unser Eins, ich stehe in so einer Tradition von Humanisten und da sage ich, Wissen soll geteilt werden mit dem Volk. Aber Wissen ist Macht. Und Wissen wird als Macht eingesetzt. Das ist übrigens nichts Neues. Himmelscheibe von Nebra dokumentiert da genau das, aus meiner Sicht. Wie Wissen, was wir irgendwann nochmal alle hatten, ja, das Wissen von den Sternenschauern, von den Medizinmännern, Schamanen, wie auch immer du ihn nennen willst, das wurde früher geteilt. Mit der Sippe, mit dem Stamm, mit allen. Ne? Das war halt deine Aufgabe. Du warst halt der Schamane und das ist halt dein Job gewesen. Aber du hast es geteilt mit deinen Brüdern, Schwestern und warst auf Augenhöhe. Und dann ist da irgendwann was weggebrochen. Auf einmal wurde Wissen zu Geheimwissen. Und auf einmal wurde Wissen als Hebel benutzt. Und auf einmal wurden Mythen entwickelt, was man dem Volk erzählt, während einige wenige wissen. Das ist also nichts Neues, dieses Phänomen. Und auch da ist es schon genau so, dass Wissen eingesetzt wird und eine Entwicklung gesteuert wird. Es ist nicht so, dass wir diesen freien Fortschritt haben. Den hätten wir. Denn da bin ich auch überzeugt davon. Wir Menschen sind am Wachsen. Das ist wie Leibniz, der große Philosoph, gesagt hat. Weißt du, diese Welt ändert sich immer wieder. Wir Menschen ändern uns. Und das ist der Grund, warum es die beste aller Welten ist. Weil es eben nicht fix ist und es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es gibt immer eine Entwicklung. Es geht immer weiter so. Aber dieses Wachstum, wenn wir das einfach freilassen würden, dann bin ich mir sicher, weil ich eben auch an den Menschen glaube und auch an den Spirit glaube, bin ich mir sicher, wenn du da den Druck wegnimmst und die Menschen einfach sich frei entfalten lässt, dann kommen wir sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell könnten wir heute die großen Probleme, die unsere Welt bedrohen, und darüber habe ich auch schon letztens gesprochen, auch über diese Ängste, die diese gewissen Bedrohungen haben, als ich über Heumer von Ditfurth gesprochen habe und die ganzen Öko Ängste, und da ist auch nicht alles völlig falsch und so. Ich meine, die Ängste von die Bedrohung, die wir haben durch das Militär, durch die Waffen, die ja heutzutage auf der Erde sind, das ist ja jetzt nicht falsch. Aber ich sage, wir könnten ganz, ganz viele von diesen Problemen könnten wir sehr, sehr schnell lösen. Sehr, sehr schnell lösen. Und ich bin mir auch sicher, dass eben im Hintergrund schon an diesen Dingen weitergearbeitet wird, weitergeforscht wird. Und das ist dieses Thema Breakaway Civilization, wo ich auch schon mal eine eigene Sendung gemacht habe. Und ich muss echt auf diese Dinge hinweisen, weil mittlerweile habe ich schon so viele Sendungen gemacht, dass viele kennen das schon gar nicht mehr. Das sind so die sind am Anfang gelaufen. Ja. Und manche kennen das schon gar nicht mehr. Aber Leute, das sind wichtige Informationen, finde ich. Um das zu verstehen, von was ich jetzt rede, wäre es auch nicht verkehrt, wenn man so diese Idee von einer Breakaway Civilization mal zumindest auch in Erwägung zieht, dass man das mal gehört hat. Ja. Und auch dort nur so eine Kurzform, Breakaway Civilization heißt, dass es schon Menschen gibt, die an diesen Dingen forschen, von denen ich hier spreche. Und die vielleicht schon weiterentwickelt haben. Dass wir also eine Art Apartheid haben. Eine Wissensapartheid, eine technische Apartheid. Und das haben wir tatsächlich. Das haben wir, da bin ich überzeugt davon. So. Und umso wichtiger wäre es für uns, und das ist das Streben hier von dieser Sendung hier, uns das wieder zurückzuholen. Diesen Unterschied, diesen Wissensvorsprung wieder einzuholen. Und das können wir relativ schnell. Das ist, was ich ihm sage, diese Themen, die ich hier so vorgeschlagen habe. Und da gibt es noch viel mehr. In der Richtung können wir sehr schnell Erfolge erzielen. Sehr schnell, weil eben in unserer Welt dort diese Dinge noch nicht erforscht sind. Und da sind die Entwicklungssprünge enorm, die wir machen können. In der Breakaway Civilization, also in der anderen Seite von dieser Apartheid, dort hat man das sehr wohl gemacht. Da bin ich sicher. Hier mal so ein Bild noch, was das auch gut zeigt. Ein Mann namens Viktor Schauberger, möchte ich auch noch hier Tesla erwähnen. Das sind Leute aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert. Und da gibt es noch eine Reihe andere. Die haben damals schon so bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Und da hat man sehr wohl weiter geforscht. Interessant finde ich auch eben Wasser und Strom. Wasser und elektrisch, auch das muss man ganzheitlich sehen. Das sind gar nicht zwei verschiedene Dinge. Sondern es ist auch dort gibt es gewisse Grundgesetze von Strudeln, wie sich Energien manifestieren, welche Strukturen Energien annehmen. Da wissen wir noch viel zu wenig drüber. Das wäre aber interessant. Nur noch einen kleinen Trigger möchte ich hier noch setzen. Das elektromagnetische Universum. Oh Mann, das ist ein Riesenthema. Auch das sollte ich und will ich auch zu einem eigenen Thema machen. Das ist ein physikalisches Thema. Elektromagnetisches Universum heißt, das ist Forschung, das sind Ergebnisse, die aus Forschung kommen. Das ist nicht reine Theorie, sondern das sind Leute, das rausgewachsen ist aus dem Project Thunderbolt. Das könnt ihr auch finden, Project Thunderbolt. Das heißt nichts anderes als Gewitter. Und durch Blitzforschung sind diese Leute darauf gekommen, dass vielleicht elektromagnetische Kräfte vielleicht die treibenden Kräfte in diesem Universum sind und nicht, wie wir das jetzt seit 100 Jahren haben, Gravitation. Das ist also ein kompletter Gegenentwurf. Auch hochinteressantes Thema. Elektromagnetisches Universum. An der Stelle, wir reden über Fortschritt, vielleicht noch ein Wort zur Physik. Weil da habe ich auch den Eindruck, dass unsere Physik steckt total in der Sackgasse. Die Grundlagen, die wir uns heute immer noch beschäftigen, wenn du jetzt Physik an der Universität oder sowas studierst, die Grundlagen sind alles Theorien, die sind schon 100 Jahre alt. Diese ganzen Einstein-Geschichten und so, das ist alles schon 100 Jahre alt. Das ist Theorien. Und dann hat man vielleicht bis in die 60er hinein, hat man durch praktische Versuche auch die eine oder andere Theorie erklärt, unterstützt und man versucht, Daten zu finden, die diese Theorien stützen. Aber seit den 60er Jahren ist man im Grunde noch nicht mehr weitergekommen. Zu Zeiten von Einstein, und Einstein selber hat noch dran geforscht an der allgemeinen Feldtheorie, was nichts anderes heißt, dass man diese verschiedenen Kräfte, die die Physik ausgemacht hat, also Kernkraft, elektromagnetische Kraft, Gravitation, allgemeine Feldtheorie heißt, ein Modell zu entwickeln, wo all diese verschiedenen Kräfte erklärt sind, was lückenlos ist, ja, und ein klares Modell dieses Universums. Einstein selber war noch optimistisch. Ja klar, das sind wir ganz kurz davor. Ganz kurz davor. Das sind eigentlich nur ein paar Details, aber im Grunde genommen, die Grundlagen sind da. Man hat bis heute keine einheitliche Feldtheorie gefunden. Warum wohl? Weil dieser ganze Ansatz falsch ist. Und das ist interessant, elektromagnetisches Universum ist auch wiederum nur, das steckt in den Kinderschuhen. Das ist jetzt, geht so eine Tür auf. Oh, lass uns mal in diesem Zusammenhang mal die Dinge betrachten. Da kommt man vielleicht zu ganz, ganz anderen Ideen. Welche Kräfte es denn wirklich sind? Ja. Physik ist auch total ein super Beispiel dafür, wie unsere Wissenschaft eigentlich stagniert. Klar, wir haben diese super tollen Anlagen mit CERN und da wird so viel Geld reingesteckt, aber was kommt dabei raus? Das ist, die Daten ist, kommen, wird nur noch komplizierter. Man sagt, hey, wir müssen noch mal eine Ebene tiefer gehen. Wir brauchen einen noch größeren Teilchenbeschleuniger. Bitte, bitte, gebt uns noch 20 Milliarden. Weil dann sind wir bestimmt in der Lage. Dann können wir das alles erklären. Und dann können wir euch Gott erklären und dieses Universum. Das ist Bullshit. Du kannst da noch tiefer graben. Aber was kriegen wir wirklich raus? Viel interessanter ist tatsächlich der Ansatz eben von Leuten wie Project Thunderbolt, mal wirklich, lass uns mal einen Blitzen forschen. Hey, ihr glaubt, wir wissen dann Bescheid? Wir wissen über Blitze ganz wenig Bescheid. Wir haben da keine Ahnung davon. Wir haben keine Ahnung über die Natur von Licht. Wir haben keine Ahnung über die Natur von Wasser. Alles Dinge, wo wir eine ganze Sendung machen könnten. Und auch in diesen Sendungen würde ich das nur vorstellen, das Thema. Und hey, wie viel es da zu erforschen gibt. Und das ist riesig so. Ja, und das ist, wo wir jetzt heutzutage stehen. Wir stehen wieder in so einer kritischen Phase sind wir. Und ich weiß noch nicht, wie lange dieses Zeitfenster so aufbleibt. Ja? Aber ich weiß, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, jetzt haben wir ein Zeitfenster, wo wirklich die Weichen gestellt werden, vielleicht für lange Zeit. Ja? Und wir können entweder in diese Richtung folgen, die uns vorgegeben wird, von den Machtspielern dieser Welt. Aber die Richtung, die sie uns vorgeben, müssen wir wissen, sie machen es immer im Hinterkopf, die Macht zu behalten. Da werden gewisse Technologien gefördert, andere lieber nicht. Es geht immer um Macht. Ja, wenn wir das wollen, wenn wir Menschen sagen, hey, als Minion ist eigentlich besser, komm, wir geben unser Schicksal in die Hand von einer guten Führung und vielleicht führen sie uns ja, wenn wir Glück haben, auf die fruchtbaren Weiden. Okay, aber ich glaube es nicht. Die andere Möglichkeit wäre, und wir haben jetzt wirklich diese Möglichkeit, jetzt dieses Apartheid-System von Wissen, von Informationen, von Technologien auch aufzubrechen und diesen Vorsprung sehr, sehr schnell aufzuholen. Weil, wie gesagt, am Anfang sind die Entwicklungssprünge am größten. Und da können wir in wenigen Jahren, wenn wir je mehr Aufmerksamkeit wir dem geben, desto mehr Entdeckungen werden wir dort machen. Und das ist durchaus, also es ist nicht naiv optimistisch. Ich sage ja nicht, dass es so kommt. Ich sage, es gibt diese Möglichkeiten. Hey, vielleicht gewinnen auch die Machthaber und wir kommen in so eine, wir haben die nächsten 100 Jahre halt Big Data als Hebel und so weiter. Und kann sein, vielleicht bewegen wir uns in die Richtung. Aber aus meiner Sicht jetzt ist es auch, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass wir hier einen ganz großen Schritt machen und vielleicht Strukturen auflösen können, heilen können, die schon seit Jahrtausenden vielleicht am Wirken sind. Stichwort Himmelscheibe von Nebra, diesen Wegbruch. Vielleicht können wir da jetzt wieder zusammenkommen. Und die Chance halte ich für sehr realistisch. Und wichtig ist, dass wir jetzt diesen Unterschied von Wissen, von Informationen, dass wir da wieder ein bisschen ins Gleichgewicht bekommen. Und das können wir machen. Und die Themen, die ich vorgestellt habe, sind auch bestimmt nicht alle. Ich habe vielleicht auch das eine oder andere vergessen. Das ist auch die Zeit schreitet voran. Wenn ihr dann noch welche habt, vielleicht ganz wichtige Dinge, die ich hier ausgelassen habe, die es wert werden zu erforschen, dann schreibt es rein. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Weil das Allerwichtigste zum Schluss jetzt, und das wäre auch ein Riesenthema, ist eben nicht irgendwie Hippie-Esoterik, sondern das ist wirklich Wissenschaft. Das ist auch psychologische Wissenschaft, wenn du willst, das ist eben dieses Selbstsicherkennen, die wahre Natur des Menschen. Und da musst du bei dir selbst anfangen. Du selbst bist das Forschungsobjekt Nummer eins. Erforsch dich, schau in dir selbst. Weil, nochmal, ein Mensch, der mehr Selbstvertrauen gewinnt, weil er sich selbst mehr erkennt. Selbsterkenntnis führt zu Selbstvertrauen. Selbstvertrauen führt zu Freiheit. Wenn du als Mensch diese Entwicklung machst, das ist natürlich. Ich glaube, das ist für jeden Menschen, egal wo und in welcher Zeit, das sind so Fragen, hey, wer bin ich, wo komme ich her, dieses erstaunliche Leben, hey, wow, ich kann was bewegen. So. Wenn du dem nachgehst, so dieses, wer bin ich, und daraus Stärke ziehst, das heißt nicht, dass du das zu deinem Beruf machen musst. Das muss jetzt nicht jeder von uns wie irgendein Yogi in eine Höhle ziehen und jetzt beschäftige mich nur mit mir selbst. Nein, das ist Teil eines Lifestyles. Das ist diese Idee wie free your mind. Verstehst du, aber mit einem freien Verstand, mit einem offenen Herzen, kannst du dann in all den anderen Bereichen, über die wir gesprochen haben, dann kannst du Permakultur machen. Weil dann hast du, wenn du selber offen bist, dann funktionieren diese Kommunikationen mit der Umwelt besser. All diese anderen Dinge wachsen dann auch. Das eine bedingt das andere. Das heißt, diese Forschung an sich selbst, das ist für mich der Kern und der Schlüssel zu allem. Und je mehr wir Menschen diesen Weg gehen, dann egal, was du dann bist, ob du dann Maschinen erfindest zur Fortbewegung oder ob du dich um das Problem kümmerst der Ernährung oder ob du ein Heiler bist und Leid und Krankheiten lindern willst, je mehr du aus dieser Position heraus agierst, bist du ganzheitlich? Bist du offener für Intuition? Bist du offener für Zusammenhänge, die du sonst eben nicht erkennen kannst, wenn du hier abgeschnitten bist und alles da drunten, das ist halt, ja, das ist der biologische Körper, den kann man auch irgendwie mal lassen, aber hier nur meint. Da kommst du zum falschen Verständnis. Ja, deswegen ist das vielleicht der wichtigste Aufruf und die wichtigste Forschung, die aber nachgehen sollen, ist der Mensch selber. Und da kann jeder Mensch, und ihr seid ja alle Menschen, die ihr mir zuhört hier, da kann jeder bei sich selber mal anschauen. Da bist du selbst das beste Studienobjekt. Und das hat, wie gesagt, du musst deswegen nicht Mönch werden oder sowas, aber das ist ein Lifestyle. Free your mind. Und dann kommen eben auch andere Dinge in deinem Leben, werden nur interessanter. Ach man, ich muss jetzt leider Schluss machen. So. Aber es gäbe noch so viel mehr. So nur eine, weil es mir jetzt gerade noch spontan einfällt. Ich habe bestimmt noch ein paar mehr vergessen. So. Aber hey, weißt du, lass uns auch mal forschen. Töne. Ihr erinnert euch an diesen Kanal, den ich euch vorgestellt habe aus Indien, der so diese alten indischen Tempel auch gezeigt hat. Auch da, ey, Töne, die Kraft von Töne, Schwingung, die Wechselwirkung, die das wieder hat. Auch da Töne, die heilen können, Töne, die zerstören können, Töne, die aus dem Gleichgewicht bringen können, Töne, die vielleicht selbst Kräfte wie das Gewicht hier von Steinen irgendwie lindern können. Ja, Stichwort, dass man so vielleicht die Pyramiden gebaut hat. Was weiß ich, ich will das jetzt gar nicht alles sagen. Ja, so ist es. Was ich auch nur wieder sagen kann, hier dieser Bereich auch, Musik, Schwingung, da gibt es ganz, ganz viel, was wir noch entdecken können. Ganz, ganz viel, was uns auch was bringt. Wie gesagt, all diese Sachen, die ich vorschlage, die sind nicht irgendein theoretisches Wissen, was dann für irgendeine Erleuchtung oder sowas führt, sondern sind praktische Dinge. Dinge, die das Leben für uns als Menschen hier auf der Erde verbessern und vereinfachen. Nicht nur für uns Menschen, sondern für alles, was lebt. Und das ist richtig. Das dürfen wir machen. Da hast du die Natur und den großen Geist hinter dir. Das ist kein Raubbau an der Erde, verstehst du? Ich meine, wir können ja auf der Erde schon die Bedingungen verbessern. Dafür ist uns der Arm gegeben, unsere Kraft, dass wir es machen. So. Aber eben auf eine ganzheitliche Art. Und das ist dann eben kein Raubbau mehr. Und in diese Richtung geht's. Und das mit den Tönen, ich sag's auch nur, weil ich eben selber auch da eine große Connection zu habe, auch zu Musik und so weiter. Auch das wiederum ist eben nicht ein Einzelthema, sondern das gilt wieder in Wechselwirkung mit all den anderen Themen, die wir hier besprochen haben. Und ja, das ist nur so das Ausblick. Es wären wahrscheinlich noch mehr, aber ich muss es ja irgendwo auch mal zum Schluss kommen. Und deswegen mein Aufruf, hey, erkennt euch selbst, holt euch Selbstvertrauen aus der Position heraus, lasst uns mal wirklich viele Dinge nochmal neu fragen, nochmal grundsätzlich in Frage stellen und wirklich die wahre Natur von Leben, von Mensch, von den Elementen, von Wasser und so weiter. Lass uns diese wahre Natur erforschen. Das dürfen wir machen. Unschuldig wie die Kinder, das dürfen wir machen. Ja, da müssen wir keine Sorge haben. Da können wir einfach mal frei rangehen. Ja. Aber halt zu erkennen, diese Dinge sind alle vernetzt miteinander. Dieses ganzheitliche Rangehen. Und ja, das ist eine frohe Botschaft. Ich sehe das passieren. Ich sehe eine Riesenmöglichkeit. Ich bin mir nicht sicher. Keiner kann in die Zukunft vorhersehen. Ja. Aber das, was ich euch sage, weil viele denken, ah, das ist naiv, Frank, das ist nicht naiv. Und glaubt mir, Leute, ich sehe schon die Machtspieler und ich sehe auch, wie tief deren oder wie groß das Szenario ist, wie viel Druck auf uns aufgebaut ist. Natürlich sehe ich das. Oft genug berichte ich über diese Dinge. Aber es ist für mich kein naiver Optimismus zu sagen, guck mal, was wir alles für Möglichkeiten haben. Was da alles jetzt hier vor uns liegt. Und wenn wir dort Aufmerksamkeit reingeben, ich glaube, da reicht unsere Fantasie nicht aus, was wir dort dann zurückbekommen können, um dann die Probleme zu lösen und hier wirklich auf der Erde uns eine angenehme Zeit zu machen. Weil das ist letztens, um was es geht. Wir leben hier. Lass uns gucken, dass wir das Leben hier für uns und auch für die Nachkommen und auch für die anderen Lebewesen, ja, lass uns das Leben im Hier und Jetzt verbessern. So. Das ist, wonach wir streben sollten. Und da gibt es enormes Potenzial. In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Und ja, schreibt Kommentare rein, Ideen, Anregungen, die ihr habt. Und lass uns in diese Schwarmintelligenz auch vertrauen. So. Da stecken die Möglichkeiten drin. Ne? Und wie gesagt, der Schlüssel dazu ist aber Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das wünsche ich euch allen. Ne? In dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Ciao, Kamera.